Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Hallo und herzlich willkommen bei Fellner Live. Heute mit einem ganz besonderen Interviewgast, Christa Kummer. Schön, dass Sie heute hier sind, dass Sie uns heute besuchen im OE24-TV-Studio. Sie sind Wetterexpertin, ORF-Legende und Schuhliebhaberin. Und genau dieses Thema möchten wir jetzt aufgreifen, denn Sie haben jetzt ein Buch herausgebracht. Und da fragen wir uns, es geht wieder um Schuhe. Und warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Erzählen Sie mal bitte.
Also ich glaube, das Schuhthema ist irgendwie aufgelegt, wenn man es genau nimmt. Also ich wurde ja über die Jahrzehnte immer mit Schuhen assoziiert, obwohl das mein ganzes Leben lang ein Thema war. Ich bin noch kein Schuhfetischist, Schuhfetischistin, wenn wir es jetzt gendern. Ich bin einfach, ich liebe einfach modische Schuhe, Schuhe als Accessoire, nicht mehr und nicht weniger. Und die Menschen haben halt einfach die Schuhe zum Hauptthema in meinem Leben gemacht, obwohl sie selbst nicht das Hauptthema in meinem Leben sind. Ja, warum gerade dieses Buch jetzt? Das hätte eigentlich ein ganz anderes Buch werden sollen. Es hätte ein Buch zu einem naturwissenschaftlichen Thema werden sollen. Das liegt auch zu 2/3 schon fertig in der Buchlade. Und dann ist das dazwischen gekommen aufgrund der Tatsache, dass ich vor Weihnachten im November eine Schuhauktion gestartet habe, weil ich Platz gebraucht habe in meinen Kasteln, um Schuhe da hineinzubekommen, muss man wieder andere rausbekommen. Und wenn man ein gewisses Alter hat, trägt man ja die Schuhe nicht mehr ab. Man kauft welche, man hat viele im Kastel stehen, viele hat man schon vergessen, sie stehen einfach da, die sind 30 Jahre, manche sind sogar 40 Jahre. Ich habe Schuhe, die 40 Jahre alt sind. Ja, und das ist dann irgendwie ganz nett, wenn man sieht, auch wie sich der Fuß über 4 Jahrzehnte verändert. Das ist auch ganz interessant. Und dann habe ich da eine Schuhaktion gestartet und die ist doch zum Erfolg geworden. Aber irgendwie hat mich die dann auch extrem genervt und extrem gestresst, weil ich ja alleine zu Hause damit gesessen bin. Und da sind dann Angebote reingekommen, ich mit 32 Excel-Listen. Also das war schon eine riesige Challenge. Und da ist dann plötzlich der Punkt da gewesen, mich zu fragen, was löst dieses Schuhthema eigentlich in den Menschen aus? Weil es war auch ganz lustig, die Frauen haben beispielsweise gefragt, welche Schuhgröße versteigern sie? Und dann habe ich gesagt, ja, Schuhgröße 36. Und dann schreiben sie zurück, naja, die sind mir leider zu klein, da kann ich sie nicht ersteigern. Sage, naja, es geht ja auch nicht um die Schuhgröße, dass man sie trägt. Es sind halt Souvenirschuhe. Die Männer haben gefragt, welche Schuhe sind am meisten getragen?
Also die Männer möchten Schuhe, die oft getragen wurden. Wie kann man das jetzt assoziieren?
Also da war auch eine Zielgruppe. Da ist mehr der Schuhfetisch dann zum Tragen gekommen. Die Frauen, die denken praktisch und denken sich, hey, nett, das sind nette Schuhe von der Christa Kummer vielleicht oder auch nicht. Ich nehme mich da wirklich nicht so wichtig und die trage ich dann. Also es hat auch Damen gegeben, die sie wirklich von der Größe her tragen konnten. Und da ist halt dann einfach dieser Gedanke in mir immer intensiver geworden, so was steckt hinter dem Thema High Heels, auch der Titel, weil dann hat mir jemand geschrieben, ja, aber auf dem Foto hier ist kein High Heel, da muss ja mindestens 10, maximal 12 Zentimeter haben. Der Titel High Heel ist ja ein symbolischer Titel. Er steht für Stöckelschuhe und dann bin ich einfach in die Geschichte eingetaucht und da sind mir dann so die Augen aufgegangen. Ich habe mich mit Fetisch auseinandergesetzt. Warum wird ein Schuh ein Fetisch? Und da sind wirklich sehr spannende Aspekte sozusagen ins Rampenlicht gekommen. Und mein Verleger ruft mich an im November und sagt zu mir, du, was ist jetzt mit deinem Buch, wie weit bist du schon mit deinem naturwissenschaftlichen Thema? Ich sage, naja, ich bin genauso weit wie vor 2 Monaten, da geht einfach nichts weiter. Aber ich beschäftige mich gerade mit Schuhen und erzähle ihm das und er sagt, du weißt was, wir kübeln das naturwissenschaftliche Thema, du magst jetzt ein Buch über High Heels. Und ich bin so am Telefon gesessen und dachte, um Gottes Willen, also es wäre der letzte Wunsch in meinem Leben gewesen, über High Heels ein Buch zu schreiben. Aber es war mir persönlich wichtig, dass es keine Memoiren sind, weil mein Leben ist nicht so spannend, dass ich das jetzt in ein Buch verpacke. Aber die Geschichte eines Schuhs, der ganz viele Aspekte bedient über hunderte von Jahren, hat schon was sehr Spannendes und ich glaube, da ist was ganz Gutes draus geworden.
Und das Ganze hat auch einen kleinen geschichtlichen Hintergrund. Die Sache mit den High Heels, auch den haben Sie nämlich ganz genau erklärt im Buch.
Das Erstaunliche war eigentlich, dass Männer diesen Schuh sozialisiert haben. Im 10. Jahrhundert waren es persische Reiter, die die ersten Stöckel hatten. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie die Stöckelschuhe von heute, aber es waren Schuhe mit so einem Absatz. Und warum? Es war ein militärischer Reiterschuh, ein militärischer Reiterstiefel. Es gibt auch Fotos davon im Buch drin. Und dann so im 10. Jahrhundert sind diese Schuhe mit Absätzen, die die Männer getragen haben, auch ein bisschen nach Europa herübergeschwappt. Auch im alten Ägypten hat man schon erhöhte Schuhe getragen. Man hat im antiken Theater die Koturne getragen, die Schauspieler beispielsweise. Je nach Rang des Schauspielers waren die Plateaus entweder einen halben Meter hoch oder weniger hoch. Also da hat man schon auch mit Erhöhung gespielt. Aber dann so raufgehend dann 12. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, hat der Schuh eine Machtrolle eingenommen. Und da war Ludwig XIV., unser allseits bekannter Sonnenkönig, wirklich federführend. Denn er hat einmal ein körperliches Problem gehabt. Er war nur relativ, ich glaube, 1,65 Meter. Also ich bin jetzt auch 1,65 Meter, aber ein Mann mit 1,65 Meter ist halt da. Dann nicht, das ist ein stattlicher Mann, ja, bei Frauen. Wir können ja mit Stöckelschuhen auch schummeln. Ja. Und der Ludwig ist auf die Idee gekommen, der 14., er schummelt einfach auch mit Stöckelschuhen und hat dann noch die Absätze rot angemalt und hat diesen Stöckelschuh für Männer zu einem Machtsymbol erklärt. Denn es durften nur Männer und nur der Hochadel und nur die, die von Ludwig dem 14. auserwählt waren, diese Schuhe tragen. Also heute geht man zum Beispiel auf ein Fest und schaut, wer ist der CEO, wer ist der Wichtige in einer Firma und schaut, ob man das Visitenkartel bekommt. Früher ist man zu einem Festl gegangen und hat genau gewusst, hey, der Mann trägt Stöckelschuhe und der ist jetzt wichtig. Wäre in der heutigen Zeit eine interessante Entwicklung, oder?
Ja, es wäre wahrscheinlich undenkbar. Aber was bei Ihnen eben wirklich sehr imposant war, Sie waren die Wetterlady beim ORF mit den vielen bunten High Heels. Das war Ihr Markenzeichen bis heute noch, auch in der Zeit nach dem ORF. Haben Sie diese High Heels schon einmal gezählt zu Hause? Sie haben sogar mal gesagt in einem Interview, Sie haben sogar das Auto voll mit High Heels.
Ja, stimmt, weil ich ja viel unterwegs bin bei Veranstaltungen und da möchte man dann nicht immer die Schuhe sozusagen von der Wohnung wieder ins Auto schleppen, sondern man lässt halt die Farbpalette im Auto liegen, damit man nur noch reingreifen braucht. Die vielen bunten Schuhe, auch diese Schuhe, also wenn man das jetzt im Buch betrachtet, also dieses Machtinstrument, was früher der Stöckelschuh bei Männern als Machtinstrument war. Und dann ist dieser Stöckelschuh im 18. Jahrhundert zu den Frauen rübergeschwappt, weil da sind die Männer draufgekommen, das ist eigentlich ein unbequemer Schuh. Ne? Also treten wir ihn an die Frauen ab, also sollen die Frauen sexy sein, nett sein und Stöckelschuhe tragen. Und da wurde dieser Schuh plötzlich sexualisiert. Und jetzt wären wir bei diesem Thema im Heute. Bei mir wurden dann die Schuhe einfach als Eyecatcher eingesetzt. Meine Modechefin wusste, dass diese Schuhe sozusagen Fahrt aufnehmen, dass die Menschen drüber reden. Und somit wurden die Schuhe extremer, farbenfroher. Und manche Schuhe, die ich getragen habe, würde ich sagen, die würde ich in meinem realen Leben nicht einmal freiwillig, also nicht einmal für viel Geld anziehen. Ja.
Wie viele sind denn zu Hause im Schuhschrank?
Ich weiß es nicht. Zu viele.
Zu viele.
Zu viele.
100, 200.
Ich weiß es wirklich nicht. Es kursieren da Zahlen im Netz. Ich finde es immer lustig. Es war noch keiner bei mir im Schuhschrank und hat sie gezählt. Ich weiß es wirklich nicht. Also es sind definitiv zu viele. Aber wie gesagt, über viele Jahrzehnte sammeln sich die Schuhe an und man latscht sie ja dann auch nicht mehr so ab. Wenn man viele verschiedene hat, dann zieht man sie auch seltener an und somit werden sie auch nicht kaputt.
So, seit ungefähr einem Dreivierteljahr sind Sie ja nicht mehr beim ORF. Tragen Sie diese Schuhe eigentlich noch heute leidenschaftlich? Weil jetzt gerade sitzen Sie hier mit wunderschönen Keilabsätzen, also keine klassischen High Heels. Eigentlich recht ungewöhnlich für eine Christa Kummer.
Für eine Christa Kummer. Naja, Keilabsätze haben auch etwas mit Erhöhung zu tun. Ne? Dieser Keilschuh hat auch etwas mit Erhöhung zu tun. Und ja, ich trage die bunten Schuhe immer noch anlassbezogen, wenn man auf der Bühne steht, wenn man irgendwo fortgeht, weil ich sie eben auch als Modeaccessoire sehe. Aber die Keilschuhe, oder wir nennen sie heute auch die Wedges in der heutigen Zeit, die haben ja auch eine interessante Geschichte. In den 30er Jahren hat ein gewisser Herr Salvatore Ferragamo, wir alle kennen ihn, die Salvatore Ferragamo Schuhe, hat er die Keilschuhe erfunden, weil es einen Lieferengpass gegeben hat, was auch Leder betroffen hat, und somit hat Häuser aus Kork und aus Holz erhöhte Sohlen gemacht. In den 40er Jahren haben die dann ein bisschen Fahrt aufgenommen und in den 70er Jahren haben diese Keilschuhe wieder ein Revival erfahren. Warum? Man steht erhöht, man hat das Gefühl, auf High Heels zu stehen, aber trotzdem steht man auf einer gesamten Sohle, also nicht nur auf einem dünnen Absatz oder am Ballen, sondern man steht ganz. Und ich glaube, wenn jetzt gerade die Festspielsaison beginnt, das ist also ein Geheimtipp, weil die meisten Festspiele sind ja irgendwo Naturbühnen, ja, also irgendwelche Burgen, irgendwelche Ruinen und da sind geschotterte Wege und Straßen und wenn die Damen dann trotzdem nicht nur mit Sneakers oder mit ganz flachen Schuhen gehen wollen, sind diese Wedges ein guter Tipp, weil man steht bequem drin und man geht sehr flach auf diesen schlechten Wegen.
Das heißt, es gibt auch ein paar Wedges, die ihren Schuhschrank zieren, aber hauptsächlich wahrscheinlich High Heels und die tragen sie auf gewisse Events. Wie sieht denn das Leben jetzt nach dem ORF für Sie aus? Sie sind trotzdem gut gebucht, Sie sind sehr präsent, vor allem in den Medien. Wie sieht es denn beruflich aus?
Also beruflich sieht es sehr gut aus. Ich mache sehr viele Vorträge. Bin da eine wirklich gut gebuchte Speakerin, mache sehr viele Moderationen. Jetzt natürlich mit dem Buch. Im Zuge dieses Buchs wird wahrscheinlich im nächsten halben, dreiviertel Jahr ein neues Programm entstehen, das vielleicht ein bisschen bitter satirisch mit Augenzwinkern, auch das Buch ist mit Augenzwinkern, obwohl es einen historischen Hintergrund hat. Also ich glaube, da entstehen viele, viele neue Geschichten. Und da geht schon einiges weiter. Ja. Also mir wird definitiv nicht langweilig.
Ja, also man hört sehr viel von Ihnen, vor allem in den Medien. Es gibt ja auch eine Tour mit dem Bundeskanzler, die mussten Sie aber gesundheitsbedingt absagen.
Ja, genau. Also das ist keine Ente oder das ist keine Ausrede. Mhm. Es kommt eine unerwartete Operation auf mich zu. Und ja, und die werden wir jetzt mal machen und dann über den Sommer gesund werden.
Tut es denn weh, dem Bundeskanzler für so eine große Sache abzusagen?
Da denke ich nicht nach, weil es ist diese Tour, sozusagen diese Sommergespräche mit dem Bundeskanzler, sind ja keine Parteiveranstaltung. Auch aus diesem Grund hätte ich es gemacht. Ich bin kein Parteitestimonial, ich stehe auch für keine Partei als Testimonial zur Verfügung. Da ist es sozusagen eine Veranstaltung, die der Regierungschef der Republik Österreich macht. Er geht auf Tour, er beantwortet Fragen der Österreicherinnen und Österreicherinnen und ich wäre sozusagen der Schiedsrichter da gewesen, der Neutrale. Ich wäre die neutrale Schweiz auf diesem Boden gewesen und ich sehe das in keinster Weise verwerflich, wenn man da jetzt jemanden Fragen stellt. Und außerdem, ich hätte auch Fragen gestellt, also das ist nicht so. Also da wäre auch nichts ausgemacht gewesen, muss man auch dazu sagen.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihr altes Berufsleben als Wetterexpertin beim ORF, vermissen Sie den Alltag dort und bietet Ihnen der heutige Alltag mehr Freiheiten, also mehr auch berufliche Perspektiven? Können Sie jetzt viel mehr wahrnehmen als vorher?
Also natürlich habe ich jetzt viel mehr Freiheiten. Man ist breiter gestreut. Man braucht nicht mehr um Erlaubnis fragen, ob man etwas tun darf oder nicht tun darf. Das ist eine neue Freiheit, die man auch lernen muss. Nicht? Wenn man sein ganzes Berufsleben immer wieder Arbeitgeber hatte, und dann muss man ja fragen, nicht? Darf man das machen? Das ist natürlich klar. Der Arbeitgeber gibt den Ton an. Und jetzt erlebe ich eine reine Selbstständigkeit und das ist schon irgendwie ein Gefühl von Freiheit und manchmal denkt man sich, zum Beispiel, wie ich heute hierher gekommen bin, habe ich um Genehmigung gefragt, ich brauche ja gar nicht mehr fragen, ob ich das jetzt darf. Ja? Das ist ein Gefühl, das man auch lernen muss. Aber es ist ein sehr schönes Gefühl, dass man diese Freiheit hat zu sagen, ich selbst bestimme, wo mein Weg hingeht und wo er nicht hingeht. Und das ist toll. Zurückblickend, also retrospektiv betrachtet der ORF, es waren 32 Jahre, die wunderschön waren, die manchmal schwierig waren, die auch anstrengend waren, die Zeiten gebracht haben, die nicht immer lustig waren, aber ich glaube, das können wir alle singen, dieses Lied. Jeder Mensch, der in irgendeinem Berufsleben sozusagen verhaftet ist, Arbeitgeber hat, hat schöne Zeiten, schlechte Zeiten, schwere Zeiten, aber summa summarum betrachtet, muss ich sagen, bin ich für die letzten 32 Jahre unglaublich dankbar, dass sie sein durften, weil ich glaube schon, dass dieser Job Moderator oder Moderatorin sein auch ein privilegierter Job ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass man jetzt sagt, so, ich beschließe jetzt, dass ich Moderatorin werde, sondern das ist auch ein Geschenk, weil da gibt es ja viele Menschen im Hintergrund, die den Daumen rauf oder runter geben, die entscheiden, ob du gut genug bist, ob du genehm bist, ob du jetzt passt oder nicht passt, ob du zu alt bist oder nicht zu alt bist, ob deine Falten jetzt zu tief sind oder nicht zu tief sind. Also da entscheiden Menschen über dich und du selbst kannst nicht sagen, ich will das jetzt sein.
Ja, das ist so. Das weiß man, wenn man im TV-Geschäft arbeitet. Sie sind sehr dankbar für die ORF-Zeit. Gibt es etwas, was Sie noch daran vermissen am ORF?
Natürlich, in 32 Jahren wächst man mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Ja. Man ist ein Team und das wisst ihr hier genauso. Es ist nicht unwichtig, wer draußen am Regieplatz sitzt. Es ist nicht unwichtig, wer das Licht einleuchtet. Es ist nicht unwichtig, wer dich schminkt, wer dich herrichtet, wer dich anzieht, wer dir Feedback gibt. Ja. Also das heißt Technik, Regie, Visagisten, Gewandmeister, all das sind Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die aber eher unbedankt sind, weil derjenige oder diejenige, die im Rampenlicht steht, sozusagen die Lorbeeren einheimst, aber die darf sich auch manchmal dann die Watschen vom Publikum abholen, das muss man natürlich auch sagen. Also man wird ja nicht nur gehätschelt und gestreichelt, man bekommt ja dann auch irgendwie die Kritik ab, ja.
Und Kritik, die gibt es aber auch vom Publikum, also das Aus beim ORF, das kam ja sehr überraschend und das Publikum hat dann eher den ORF kritisiert und nicht Sie. Bekommen Sie da noch Nachrichten auf Social Media oder auf anderen Wege, dass man sagt, wir vermissen Sie als Wetterexpertin, denn Sie waren wirklich eine sehr legendäre Wetterexpertin mit Ihrem Markenzeichen, mit Ihren High Heels, mit Ihrer charmanten Art. Zu ersetzen sind Sie ja nicht, da sind sich alle einig.
Ja, aber ich glaube, jeder Mensch ist ersetzbar von uns, ja, und jeder macht seinen Job mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Charme und das ist so und es freut mich natürlich, dass jetzt immer noch, ich meine, jetzt fast ein Dreivierteljahr schon her, dass immer noch Menschen sagen, hey, wir vermissen die Christa Kummer, egal wo ich hingehe, wenn ich in Klagenfurt auf der Straße gehe oder in Graz unterwegs bin, sprechen einem die Leute an und das ist schon sehr schön, dass man vermisst wird. Weil es auch etwas zeigt. Es zeigt, dass ich scheinbar bei den Menschen etwas ausgelöst habe, dass ich bei den Menschen angekommen bin, vielleicht auch bei manchen im Herzen angekommen bin. Das bedeutet aber nicht, dass man über die Nachfolge jetzt schimpfen muss. Jeder hat seinen Charme. Der eine mag ihn, der andere nicht. Und deshalb können wir ja entscheiden. Und jeder macht seinen Job so gut wie möglich und versucht, sein Bestes zu geben.
Das ist es. Es waren 32 sehr schöne Jahre mit Ihnen als Wetterexpertin. Vielen lieben Dank, Frau Christa Kummer, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren. Wir machen jetzt weiter mit dem Programm von OF24 TV. Bis bald.